ARD.
Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Reise in die Krisenregion. Bundeskanzler Scholz bricht an diesem Wochenende zu einem zweitägigen Besuch in den Nahen Osten auf. Internationale Hilfe auf dem Seeweg läuft an. Erste Schiffslieferung wird in Gaza verteilt. Und Präsidentschaftswahlen als Feigenblatt. Russland geht in den zweiten Tag der Abstimmung über Kreml-Chef Putin. Das sind einige unserer Themen heute am Sonnabend, dem 16. März um 7 Uhr. Zum zweiten Mal seit dem Terrorüberfall der Hamas reist der Kanzler dieses Wochenende nach Israel. Vorgeschaltet ist ein kurzer Stopp in Jordanien. Stand die Reise im vergangenen Oktober ganz im Zeichen der israelischen Opfer und Geiseln, geht es zunehmend um die verheerende Lage im Gazastreifen. Kai Clement blickt vorab auf den zweitägigen Besuch von Scholz im Nahen Osten.
Bei seiner Botschaft Richtung Israel Anfang der Woche betont Bundeskanzler Olaf Scholz die Worte geradezu überdeutlich.
Wir sind uns jedenfalls einig, es muss mehr humanitäre Hilfe nach Gaza gelangen. Und das ist auch unsere klare Aufforderung an Israel.
Auch bei Außenministerin Annalena Baerbock geht es nicht um Vorschläge oder Wünsche, sondern um ein Müssen.
Hier müssen wir endlich vorankommen. Die israelische Regierung muss hierfür dringend mehr tun.
Das harte militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen entfremdet das angegriffene Land selbst von seinem engen Verbündeten USA. Präsident Joe Biden hat zuletzt den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu scharf kritisiert. Zitat: Er schadet Israel mehr, als dass er Israel hilft. Von einer solchen Verurteilung ist die Bundesregierung zwar weit entfernt, aber das Drängen auf mehr Hilfen nimmt zu. Ebenso Warnungen davor, auch Rafah im Süden mit einer Bodenoffensive zu überziehen. Genau solche Pläne hat Netanyahu jetzt allerdings nach Angaben seines Büros gebilligt. Israel habe jedes Recht, sich gegen den Terror der Hamas zur Wehr zu setzen, sagt Scholz und verlangt diese Woche erneut die Freilassung der Geiseln. Er setzt aber auch hinzu:
Eine Bodenoffensive auf Rafah halten wir nicht für richtig.
Baerbock formulierte es zuletzt drastischer, nannte eine Offensive auf Rafah eine, Zitat, humanitäre Katastrophe mit Ansage. Sie verweist auf rund 1,5 Millionen Menschen, die dort auf engstem Raum ausharren.
Viele von ihnen sind den israelischen Evakuierungsaufforderungen gefolgt und aus den Kampfgebieten in Nordgaza geflüchtet, oft mit nichts mehr als ihren kleinen Kindern auf den Armen und ihren letzten Kleidern am Leib. Diese Menschen können sich nicht einfach in Luft auflösen.
Verteidigungsminister Boris Pistorius hat diese Woche grünes Licht für die Beteiligung der Luftwaffe an Gaza-Hilfen gegeben. Zwei Transportmaschinen vom Typ C-130 Herkules können jeweils bis zu 18 Tonnen transportieren. Sie sollen Lebensmittel und Medikamente von Jordanien aus Richtung Gazastreifen bringen und von dort aus der Luft abwerfen.
Die Mannschaften sind erprobt und erfahren, sodass ich davon ausgehe, dass es einige Flüge geben wird. Das hängt ab von dem Material und der Zuführung des Materials.
Hilfsorganisationen und die Vereinten Nationen betonen, Abwürfe aus der Luft sind teuer, aufwendig und riskant. Sie könnten die Hilfe auf dem Landweg nicht ersetzen. Das ist auch der Bundesregierung klar. Kanzlersprecher Steffen Hebestreit nennt die Luft- und Seebrücken die, Zitat, bestenfalls zweitbeste Lösung. Bundeskanzler Scholz wird auf seiner kurzen Nahostreise zunächst den jordanischen König Abdullah II. Treffen. In Israel folgen Gespräche mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Präsident Isaak Herzog. Seine Botschaft dürfte die des sowohl als auch sein, wie es Außenministerin Baerbock einmal formuliert hat.
Es gibt hier kein Entweder-Oder, sondern nur ein sowohl als auch. Die Sicherheit der Menschen in Israel vor dem Terror der Hamas ist ebenso wichtig wie das Überleben der Palästinenserinnen und Palästinenser. Beides gehört zusammen.
Und das am besten in dem friedlichen Miteinander einer Zwei-Staaten-Lösung, wie die Bundesregierung nicht müde wird zu betonen. Auch wenn diese weiter entfernt scheint denn je.
Kai Clement über die Nahostreise von Bundeskanzler Scholz. Die humanitäre Notlage in Gaza spitzt sich seit Wochen zu. Nun hat der erste Transport von Hilfsgütern auf dem Seeweg die Region erreicht. Das Schiff der Organisation Open Arms hatte 200 Tonnen Reis, Mehl, Linsen, Bohnen, Thunfisch und Büchsenfleisch an Bord. Das israelische Militär teilte mit, die Lebensmittel seien bereits auf 12 Lkw verfrachtet worden. Das Schiff war am Dienstag von Zypern aus gestartet. Die Hilfsgüter sollen nun im nördlichen Gazastreifen verteilt werden, wo laut UNICEF fast jedes dritte Kleinkind inzwischen akut unterernährt ist. Blicken wir nun nach Russland. Wie das Ergebnis bei den Präsidentschaftswahlen aussehen wird, ist vielen schon seit Wochen klar. Nach fast einem Vierteljahrhundert an der Macht wird Kreml-Chef Wladimir Putin wohl auch ein fünftes Mal gewinnen. Die Wahl an diesem Wochenende in Russland gilt weder als frei noch als fair. Echte Gegenkandidaten sind nicht zugelassen. Der Kreml hat auch illegale Scheinabstimmungen in den besetzten Gebieten der Ukraine angesetzt. Andrea Beer über eine dieser Pseudo-Wahlen.
Wenn Boris Bezubko aus Poltawa seine Mutter erreichen möchte, dann weiß er nie, ob es klappt. Sie wohnt im russisch besetzten Donetsk und die beiden halten Kontakt über Messenger wie Telegram und Viber. Der Zugang über eine einigermaßen geschützte Verbindung wird von den russischen Besatzern systematisch gestört. Dieses Mal funktioniert es und die pensionierte Lehrerin erscheint auf dem Handy. Einen russischen Pass habe sie nicht angenommen, erklärt sie resolut. Und an sogenannten Wahlen in ihrer russisch besetzten Heimat nehme sie grundsätzlich nicht teil. Diese Abstimmung, diese sogenannten Wahlen wurden ja schon durchgeführt. Hier gibt es keine Wahlen, bei denen wir ehrlich unsere Meinung sagen können. Das ist hier unmöglich. Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer in Russland und in den russisch besetzten ukrainischen Gebieten würden zu Pseudowahlen gezwungen, erklärte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba. Es ist ja allseits gut bekannt, dass Russland in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine eine weitere Farce durchführt. Sie werden das Wahlen nennen. Ich möchte noch einmal deutlich sagen, dass die derzeitige russische Diktatur weder mit Wahlen noch mit Demokratie irgendetwas zu tun hat. All dies sei eine weitere dreiste Missachtung des Völkerrechts, fuhr Kuleba fort. Die internationale Gemeinschaft dürfe die Pseudo-Präsidentschaftswahl nicht anerkennen, so der ukrainische Außenminister. Er appellierte unter anderem an Medien, die Illusion eines Wahlprozesses zu vermeiden. Das russische Propagandafernsehen fragte unterdessen zwei scheinbar hochzufriedene Frauen aus dem besetzten Donetsk. Bei den Wahlen geht es vor allem um die Zukunft unserer Kinder und um unsere, und das ist das Wichtigste. Unsere Republik ist auf dem richtigen Weg und es stellt sich der richtige Mann zur Wahl. Dank Putin bekommen wir unsere Rente und in Donetsk ist es ruhig und alles ist gut. Der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinets nannte dies eine verzerrte Realität und hob den Besatzungsdruck auf die Menschen in den russisch besetzten Gebieten hervor. Meiner Meinung nach besteht das Problem darin, dass diejenigen, die sich derzeit in den vorübergehend besetzten russischen Gebieten aufhalten, dass sie auf die ein oder andere Weise gezwungen werden, daran teilzunehmen. Es ist uns sehr wichtig, diese Verantwortung zu unterscheiden. Die Scheinwahlen fänden unter Zwang statt, konstatierte auch das sogenannte Zentrum des nationalen Widerstands der ukrainischen Armee. Um eine hohe Beteiligung zu simulieren, seien rund 100.000 Russen in die besetzten Gebiete gebracht und gefilmt worden. Arbeitende aus Zentralasien ohne russischen Pass würden ebenfalls abstimmen. Und die Scheinabstimmung werde über Wochen gestreckt, was Wählerrechte grundsätzlich einschränke. Menschen würden in sogenannten Wahllokalen videoüberwacht und zur Teilnahme gezwungen. Presse- und Meinungsfreiheit gibt es bei uns nicht. Das bestätigt auch die pensionierte Lehrerin Larisa aus Donetsk. Sie unterstützt die Ukraine. Frei äußern kann sie sich in ihrem Umfeld nicht. Nein, das ist bei uns nicht mehr üblich. Ich kann nur mit Menschen reden, von denen ich weiß, dass sie Verwandte im ukrainisch kontrollierten Gebiet haben oder mit Binnenflüchtlingen. Denn wir haben gemeinsame Probleme. Wir machen uns Sorgen um unsere Verwandten. Aber in unserem Haus wohnen zum Beispiel auch Familien von mobilisierten Soldaten. Was soll ich denn da sagen? Wir reden über Banales. Wann wird die Heizung angemacht? Warum steigen die Tarife? Und das war's dann auch schon. Viel kommunizieren wir nicht. Ihr Sohn Boris hat seine besetzte Heimatstadt schon vor Jahren verlassen. Doch sie harrt seit 2014 weiter aus in Donetsk. Ihr 90-jähriger Vater will bleiben und sie möchte ihn nicht alleine lassen. Es gäbe Probleme mit Strom, zurzeit nur 3 Stunden Wasser pro Tag und seit der russischen Großinvasion arbeite sie nur noch sporadisch, um das wenige Geld aufzubessern, so die frühere Lehrerin. Alles sei teurer und die Gehälter immer weniger geworden. Auf der Straße sehe sie nur wenig Menschen und viele verwundete und verstümmelte Männer. Ihre kleine Enkelin in Poltawa hat sie noch nie gesehen. Und auch wenn es nicht ungefährlich ist für sie, mit ihrem Sohn Boris hält sie engen Kontakt, solange das möglich ist. Wie es weitergeht, ist ungewiss. Und je länger das dauert, desto mehr Probleme werden auftauchen. Bis jetzt können wir noch kommunizieren. Aber was weiter wird, weiß ich nicht.
Andrea Beer über die Lage in den russisch besetzten Gebieten in der Ukraine. Und auch aus New York kommt Kritik. UN-Generalsekretär Guterres und viele Mitglieder der Vereinten Nationen werfen Russland vor, dass es auch in den besetzten Gebieten der Ukraine wählen lässt. Die versuchte illegale Annexion dieser Regionen sei nach dem Völkerrecht ungültig. Die Vereinten Nationen hielten an der Unabhängigkeit und territorialen Integrität der Ukraine fest. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.